Herzlich willkommen beim Podcast von Science for Life, dem Businessplan-Wettbewerb für Life Sciences, Chemie und Energie. Mein Name ist Karina Goldschmidt und ich spreche heute mit Lukas Jonas, Head of Product bei Voltfar. Das Cleantech-Startup liefert mit seinen hochqualitativen Energiespeichern aus gebrauchten Energien von Elektroautos sowohl eine Lösung für das Recycling-Problem von Batterien als auch für die Energiewende. Mit einer eigens entwickelten künstlichen Intelligenz, die Batterien auf ihre Langlebigkeit bewerten kann, ermöglicht das Aachener Startup die Wiederverwertung von E-Auto-Batterien für verschiedenste Unternehmen wie Supermärkte, Landwirtschaft, Bauunternehmen und viele mehr. Hi Lukas, schön, dass du heute da bist beim Podcast. Stell dich doch gerne selber kurz vor und erzähl uns ein bisschen was über deinen Background.
Ja, cool. Hi, Carina. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, wie gesagt, ich bin der Lukas. Ich bin der Head of Product bei Voltfang. Ich selbst habe, wie auch die Gründer hier an der RWTH Aachen studiert in Aachen. Wir sind alles Maschinenbau auf dem Background. Genau wie die Jungs habe ich direkt nach dem Studium mit Voltfang angefangen. Also die Jungs hatten einen kleinen, wenn ich die Jungs sage, dann meine ich die drei Gründer, Roman, Abschin und Dave. Die haben direkt nach dem Studium angefangen mit der Idee rund um Voltfang und dann auch relativ schnell mit der Umsetzung. Und seit dem Beginn, würde ich sagen, der tatsächlichen Umsetzung bin ich auch dabei. Also bin quasi mit der längste Mitarbeiter und manche mögen sagen, inoffizieller Mitgründer auch als Vierter direkt am Start gewesen und habe somit auch alles mitgemacht und bin seit Beginn an verantwortlich gewesen für unser Produkt oder unsere Produkte mittlerweile. Im Gewerbe- und Industriespeichersegment von Second Life Batteriespeicher.
Ja, das ist ja ein total emotionales Thema, ne? Auch so diese Entsorgung von E-Auto-Batterien wird ja eigentlich seit sozusagen dieser Trend gestartet ist, immer wieder diskutiert und es wird häufig gesagt, naja, solange irgendwie nicht geklärt ist, was man mit den Batterien danach macht, ist es dann auch nicht so eine saubere Sache, wie viele behaupten. Da habt ihr ja jetzt die Lösung dafür. Wie kommt man da drauf und wie geht man auch mit diesem Thema um, sozusagen, dass man immer wieder ja gerade auch in diesen Energiethemen so ein bisschen Gegenwind aus allen Richtungen bekommt?
Also ehrlich gesagt ist die Idee von Second Life Batteriespeichern, also der Wiederverwendung von gebrauchten Elektroautobatterien im stationären Einsatz, gar nicht neu. Es gibt verschiedene Automobilhersteller, OEMs, die haben das schon vor 8 bis 10 Jahren mal versucht, haben das dann aber versanden lassen, wie das im Corporates oft passiert. Die Gründer sind ihrer eigenen Aussage nach selbst drauf gekommen, glaube ich ihnen auch. Und zwar ist das damals so entstanden, dass die Gründer sich mit ein paar Freunden einen Wohnwagen gekauft hatten, um damit auf Festivals zu fahren. Und die wollten da ihre Handys am besten auch laden auf dem Festivalgelände. Weil auf dem Festivalgelände ist es ja mal ein bisschen schwierig mit der Stromversorgung. Deswegen war die erste Idee, sich damals eine Photovoltaikanlage auf den Wohnwagen zu bauen. Dann hatten die aber relativ schnell das Problem, dass die Handys eben nicht nachts geladen werden können, wenn die Sonne nicht scheint. Und dann hatten die Jungs die Idee, sich eine Batterie in diesen Wohnwagen einzubauen. Und dann hatte man geguckt nach 12-Volt-Autobatterien, also diesen typischen Bleisäure-Batterien. Die haben aber nicht so viel Kapazität, reichen nicht so lange. Und dann hatte man nach einer günstigen Alternative für eine leistungsstärkere Batterie geguckt und ist dann bei eBay Kleinanzeigen gelandet. Und dann hat man lustigerweise alte Tesla-Batterien gefunden aus dem E-Auto, also aus dem Tesla Model S, die da einfach bei eBay Kleinanzeigen rumflogen. Und dann hatte man sich besorgt. Leider ist dann die Idee, das in den Wohnwagen zu bauen, auch versandet, beziehungsweise auf einmal war das Interesse doch nicht mehr so groß. Gleichzeitig hat dann aber der Vater von Roman, unserem Gründer erster Stunde und CEO, dann die Idee gehabt, beziehungsweise den Wunsch gehabt, sich einen Heimspeicher zu Hause aufzustellen. Und dann ist die Idee dann relativ schnell umgeswitcht auf den Einsatz im stationären Bereich. Und somit wurde dann damals mit diesen Tesla-Batterien, das war noch vor meiner Zeit, also es ist kurz vorher passiert, als ich angefangen habe, hat man dann diese Tesla-Batterien in einen Heimspeicher-Prototypen gebaut. Und diesen Speicher gibt es bis heute, der läuft jetzt seit 3 Jahren fleißig und läuft tadellos. Und so ist das damals entstanden. Und dann hat man gemerkt, macht eigentlich ziemlich viel Sinn, das Ganze, und ist anscheinend auch wirtschaftlich, weil diese gebrauchten Elektroautobatterien zwar noch sehr leistungsstark sind, aber deutlich günstiger als neue Batterien. Und so ist das damals entstanden, hat man so eine Recherche gemacht, ob es sowas gibt, und auf dem Markt gab es sowas zumindest kommerzialisiert nicht, und hat man angefangen, das ein bisschen zu eruieren und den ersten Businessplan erstellt.
Ja, cool. Und aktuell seid ihr ja in ganz vielen verschiedenen Branchen unterwegs, ne? Ich habe schon ein paar aufgezählt, aber es gehören ja auch noch Bäckereien dazu, Gießereien, also Branchen, die ja einfach einen sehr, sehr hohen Energiebedarf auch haben. Wie funktioniert das Ganze dann konkret?
Genau, also theoretisch kann eigentlich jeder bei uns Kunde sein, beziehungsweise einen Grund haben, sich einen Batteriespeicher von uns zu kaufen. Es sind meistens Betriebe, die sehr energieintensiv sind oder sehr volatile Energieverbräuche haben. Aber durch die aktuelle Energiekrise, durch die enorm hohen Strompreise und die vergleichsweise sehr günstigen Strompreise aus dem Eigenbezug von regenerativer Energie, also wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen, lohnt sich das mittlerweile für fast jeden. Und wie du schon meintest, decken wir da sehr, sehr viele Branchen ab, von der Bäckerei, die einen hohen Stromverbrauch hat durch die Öfen, über einen Bauernhof, der die Kuhmilch kühlen muss und somit auch einen sehr hohen Verbrauch hat, hohe Verbrauchsspitzen hat, gleichzeitig aber auch zum Beispiel hohe Dachflächen hat oder viele Dachflächen hat für eine Photovoltaikanlage. Genau, das kann dann auch weitergehen bis zum Autohaus, was dann vor Ort Ladesäulen sich aufbauen möchte. Aber da der Netzausbau nicht schnell genug hinterherkommt und wir dann über das sogenannte Load Shifting eine Lastverschiebung machen und über den Batteriespeicher als Art Pufferspeicher agieren, um temporär die Leistung zu erhöhen und somit auch den Ausbau oder den Einbau von Schnellladesäulen dann vor Ort auch zu ermöglichen. Also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter über Use Cases erzählen. Es gibt wirklich unfassbar viele Use Cases. Ich glaube, die typischen sind Eigenverbrauchsoptimierung, also die Klassiker. Das heißt, ich habe eine Photovoltaikanlage. Durch die hohen Energiepreise möchte ich natürlich möglichst viel von meinem eigenen günstig gefertigten Strom selbst beziehen. Deswegen kaufe ich mir einen Speicher, der quasi meine Energie dann zwischenspeichert, sodass ich die Energie dann auch nachts weiterverwenden kann. Die Lastspitzenkappung, wo ich meinen Leistungspreis, also den ich zahlen muss gegenüber dem Energieversorger als Großverbraucher, das ist dann quasi Euro pro Kilowatt. Also bei der Lastspitzenkappung ist das so, dass man zahlt für den höchsten Verbrauch im Jahr, zahlt man einen Preis. Das heißt, man möchte diese Spitze, die man, wenn man die auch nur einmal im Jahr hat, möglichst drosseln auf eine tiefere Spitze, sodass man eben nicht für einen Tag, wo das sehr unglücklich gelaufen ist, wo man sehr hohen Verbrauch hatte, dafür über das ganze Jahr bestraft werden. Deswegen möchte man das ausgleichen und diese Lastspitze glätten. Und damit kann man auch dann, das kann man auch über einen Batteriespeicher machen. Und genau das ist das Dritte. Der dritte Klassiker ist, wie schon erklärt, dieses Loadshifting Richtung E-Mobilität, wo man einfach eine Lastverschiebung macht. Das heißt, man belädt den Speicher langsam und entlädt ihn dann sehr schnell, wenn das E-Auto dann am Speicher hängt. Das sind so die Standard-Use-Cases und wir sind gerade dabei, immer mehr Use-Cases zu ermöglichen. Dann geht es zum Beispiel Richtung Energietrading, also Intraday-Trading, Day-Ahead-Trading. Da kann man dann mit dem Batteriespeicher am Arbitragemarkt teilnehmen und ähnlich wie bei der Direktvermarktung bei Photovoltaikanlagen direkt mit seinem Strom, mit seiner Energie an der Strombörse handeln.
Ja, sehr spannend. Ihr habt ja sozusagen auch nicht nur Hardware, ne, sondern ihr habt ja auch eine Software entwickelt, die unter anderem ja auch auf künstlicher Intelligenz basiert. Ist das was, wo ihr auch sagt, ihr habt ja jetzt gerade auch erst wieder 5 Millionen eingesammelt, von dem her herzlichen Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Ist das auch was, wo ihr sagt, das ist auch so Must-Have einfach, was man aktuell braucht, zum einen auch überhaupt, um diese Energie smart zu steuern und intelligent zu planen, aber auch auf der anderen Seite ganz klassisch auch, um Investoren auf sich aufmerksam zu machen?
Klar, KI ist ein Buzzword. Ich meine, wir haben ohnehin als Green Tech Startup in der Energiewende im E-Mobilitätsbereich und im Second Life Circular Economy Bereich natürlich eigentlich schon genug Buzzwords bei uns drin. Ich glaube, wir hätten dieses KI nicht unbedingt mit reinnehmen müssen. Wir haben es mit reingenommen, weil wir es tatsächlich einfach brauchen. Also es macht viel Sinn. Und KI ist bei uns auch sehr breit gefächert. Wir benutzen das in mehreren Bereichen. Zum einen benutzen wir das im Battery Testing. Das heißt, wenn die Batterien bei uns ankommen, müssen wir die natürlich requalifizieren. Wir müssen evaluieren, wie gut geht es den Batterien noch, also was ist deren Gesundheitszustand. Das machen wir, indem wir die Daten aus den Batterien, die wir durch unsere Tests beziehen, einem neuronalen Netz zuspeisen als Trainingsdaten, um dann langfristig und zukünftig möglichst schnell durch Erfahrungswerte eben zu einem Ergebnis zu kommen, was dann durch KI-gestützte Machine Learning-Mechanismen getrieben ist. Genau, das ist so die eine KI-Anwendung, die wir haben, die jetzt auch als erstes gestartet ist, an der wir jetzt schon seit über einem Jahr dran sind. Das andere KI-gestützte geht so ein bisschen in Richtung Energieflussoptimierung bzw. diese Use-Case-Optimierung. Wir nennen das intern Multi-Use. Das bedeutet, wir wollen, was ich auch vorhin schon ein bisschen angeschnitten hatte mit dem Intraday-Trading, wir wollen unseren Kunden ermöglichen, dass sie möglichst viel aus ihrem Batteriespeicher rausholen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel saisonell bedingt die Lastspitzenkappung gerade nicht akut ist beim Kunden, weil der zum Beispiel eine Lastspitze im Sommer hat, die geglättet werden müsste eher. Was macht der Kunde dann mit dem Batteriespeicher im Winter? Das heißt, wir könnten dann einen anderen Use Case fahren, zum Beispiel Intraday Trading. Das heißt, er kann dann mit seinem Batteriespeicher an der Börse handeln und somit durch den günstigen Kauf von Energie und den teuren Verkauf von Energie durch diese Preisspanne Geld verdienen. Und da sind wir gerade dabei. Das ist jetzt auch mein neues Thema. Ich habe es jetzt immer für das Produkt verantwortlich. Ich rutsche aber gerade mehr Richtung Anwendung. Das ist jetzt ein neues Thema, dass wir da eben eine KI auch bauen wollen, zusammen mit Partnern, die darüber entscheidet, wann wird welcher Use Case gefahren. Und da eben die Profitabilität für den Kunden und somit eigentlich auch für den altruistischen Gesamtzweck in der Energiewende da den größten Nutzen rauszuholen.
Ihr habt ja auch vor, bis 2024 die Speicherkapazität nochmal um einiges zu erhöhen. Was sind denn sonst auch eure Ziele und was ist die Vision von Voltfang? Also was wollt ihr gerne verändern?
Unsere Vision ist, möglichst viel nachhaltige Energiespeicherkapazität in Europa ans Netz zu kriegen. Das ist, würde ich sagen, ist unsere Vision. Darunter fällt dann sehr, sehr vieles. Aber dafür kämpfen wir, dafür arbeiten wir jeden Tag. Und genau wie du schon meintest, wir wollen jetzt skalieren, wie jedes Startup, denke ich. Und wir sind gerade in der Transformation von einem Startup zu einem Scale-Up. Also jetzt diese 5 Millionen, die wir jetzt über die neue Finanzierungsrunde eingenommen haben, werden jetzt dazu eingesetzt, nicht unbedingt, um das nächste Produkt zu entwickeln, sondern vor allem, um unsere Produktionskapazitäten auszuweiten. Das geht dann auch damit her, dass wir dann unser Produkt so weit optimieren, dass wir das auf eine Großserienproduktion weiterentwickeln. Aber es geht vor allem um das Skalieren jetzt. Ich würde sagen, die Grundlagen sind gesetzt in allen Bereichen von unserer Technologie, dass wir da gezeigt haben, Second Life funktioniert und Second Life ist sicher und Second Life ist profitabel. Das haben wir jetzt durch unsere Kleinserienproduktion, die jetzt seit Beginn des Jahres läuft, schon gezeigt. Jetzt geht es eben darum, Prozesse zu optimieren, höhere Stückzahlen auswerfen zu können. Und genau, vor allem auch um zu deployen, also die Speicher dann auch an den Mann zu kriegen. Und unsere langfristige Vision ist da, ähnlich wie Elon Musk das auch macht mit seinen Gigafactories, eine Second Life Factory zu bauen. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, die war ursprünglich mal auf 2025 datiert. Ich glaube, es wird eher 26, 27. Aber was wir jetzt gerade zum Beispiel schon geschafft haben, ist, dass wir vor 2 Monaten in eine neue Produktionsfläche umgezogen sind mit 1000 Quadratmetern. Das heißt, da haben wir jetzt schon eine deutlich höhere Produktionskapazität als noch vor ein paar Monaten aufgebaut. Die wird jetzt aber auch schon langsam wieder zu klein. Das heißt, wir nächstes Jahr gucken uns schon wieder um, weil, damit du vielleicht ein paar Zahlen hast, dieses Jahr wollen wir 100 Batterieschränke, die bei uns jeweils 33 Kilowattstunden an nutzbarer Batteriespeicherkapazität haben, an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Und nächstes Jahr werden es dann schon 300-400 sein und danach geht es schon 2025 in die Tausende. Und das heißt, wir haben da einiges vor, müssen also schnell skalieren und müssen somit auch immer in größere Facilities umziehen. Und das ist gerade ein Punkt. Und genau, der andere Punkt ist, dass wir eben möglichst viel aus unseren Batteriespeichern rausholen durch neue Use Cases und durch die Optimierung der Betriebsweise der Batteriespeicher.
Denkst du, dass euch auch die aktuelle Krise und generell dieser ganze Mindset-Shift, der auch in Bezug auf Energie und die Speicherung von Energie stattfindet, in die Karten spielt für die Skalierung?
Ja, leider. Also man muss leider sagen, dass die Energiekrise bzw. der Ukraine-Krieg und der ganze Verbund daraus uns sehr in die Karten gespielt hat und ich glaube auch der Politik mal aufgewiesen hat, dass wir dringend was ändern müssen. Und wir haben dadurch schon enorm Boost bekommen. Also das merkt man einfach schon daran, dass wenn ich zum Beispiel vor 2 Jahren für Kunden Batteriespeicher ausgelegt habe, beziehungsweise geguckt haben, ob die sich amortisieren würden, war das bei 80-90% leider nicht der Fall. Da hat sich die Batterie quasi erst nach der Produktlebensdauer amortisiert. Heutzutage ist das ein No-Brainer. Also wir haben teilweise Batteriespeicher, die sich nach 3-4 Jahren amortisieren, durch die eben enorm hohen Energiepreise, durch neue profitable Use Cases wie Intraday Trading, Das ist heutzutage, sieht das ganz, ganz anders aus. Gleichzeitig sind natürlich leider auch viele Förderprogramme ausgelaufen, aber die Profitabilität von Batteriespeichern ist enorm gestiegen und durch auch den Wegfall von Atom und immer mehr auch Kohlestrom und somit auch Grundlast müssen wir halt mit Batteriespeichern der Volatilität von regenerativen Energien immer mehr entgegenkämpfen und das Netz möglichst stabilisieren und somit Flexibilität schaffen. Und das schaffen wir eben aktuell nur durch Batteriespeicher.
Ja, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, ne? Die Politik auch und ihre Auswirkungen oder sozusagen, dass es jetzt endlich mal auf der Agenda steht. Was ist denn eurer Meinung nach jetzt nötig, dass die Energiewende in Deutschland und Europa stattfindet? Also was sollten da vielleicht auch jetzt auf politischer Ebene die nächsten Schritte sein, um das Ganze zu beschleunigen?
Also das auf gesamter Ebene zu beantworten, ist natürlich schwierig. Ich glaube, die Antwort kennt keiner. Aber jetzt für unsere Branche, für die Batteriespeicherbranche, ich glaube, allgemein nützt vor allem erstmal mehr Pragmatismus, glaube ich. Es wird oft immer über regenerative Energien gesprochen, dass wir mehr davon brauchen, aber das ist leider nicht die Lösung, sondern wir müssen vor allem gucken, dass uns das Netz nicht um die Ohren fliegt. Also wir müssen gucken, dass das alles organisch mitwächst, dass der Netzausbau vorangeht, aber dass wir vor allem auch eben das Netz durch Speicherflexibilitäten möglichst stabil halten, um möglichst dann auch viel von den regenerativen Energien zu nutzen, die wir verbauen. Weil oft ist das so, dass wir den Strom, den wir da produzieren, gar nicht nutzen können, weil das Netz eben dann überbelastet wäre oder und somit die Energie dann flöten geht. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben eigentlich schon relativ viele regenerative Energien, nur fehlen uns aktuell die Speicher, um das wirklich dann auch möglichst vom Eigenverbrauch her zu optimieren. Das bedeutet, wir würden uns wünschen von der Politik, dass diese mehr Richtung ja, der Speicherung dieser regenerativen Energien mehr Programme aufbauen würden, mehr Förderprogramme auch, wie ich ja schon vorhin meinte, sind viele Förderprogramme Richtung Batteriespeicher leider ausgelaufen. Ich weiß, dass es in ostdeutschen Bundesländern gibt es noch ein paar Förderprogramme, ich glaube in Sachsen zum Beispiel noch oder in Niedersachsen, aber jetzt in NRW sind die ausgelaufen letztes Jahr und das ist natürlich sehr schade und zieht so ein bisschen, glaube ich, am Gesamtziel vorbei. Gleichzeitig ist das Thema oder die Branche Second-Life-Batteriespeicher noch sehr, sehr neu. Es fehlen jegliche Regularien bezüglich der Einbindung, dem Umgang, der Prozessen und vor allem auch der Sicherheit von Second-Life-Batteriespeichern. Das heißt, da sind wir aktuell ein bisschen auf uns allein gestellt. Wir müssen selbst gucken, wie wir die Themen angehen und haben zumindest keine Normen und Richtlinien, auf die wir uns berufen können, sondern müssen uns alles selbst arbeiten und was auch Spaß macht. Also das Pioneering dahinter macht auch viel Spaß, aber wir würden schon ein bisschen mehr wünschen, dass man uns da ein paar Richtlinien und Vorgaben gibt, sodass wir auch besten Gewissens uns daran halten können und genau einfach Prozesse optimierter sind. Was uns auch gerade sehr ausbremst, ist gar nicht die Produktion und das Aufbauen beim Kunden, sondern vor allem auch die Regularien, bis der Batteriespeicher mal ans Netz gehen kann. Das ist ähnlich wie bei Photovoltaikanlagen, die werden ja auch unfassbar durch Bürokratien mehrere Jahre ausgebremst und stehen einfach rum. Also es gibt etliche Photovoltaikanlagen, die aufgebaut sind, aber nicht ans Netz gehen dürfen, einfach nur auf Dächern rumliegen. Das ist bei Batteriespeichern leider auch ähnlich. Also wir haben da auch Vorlaufzeiten von 6 bis 12 Monaten. Und wenn man da ein bisschen mehr Richtung der Optimierung dieser Bürokratie gehen würde, das würde, glaube ich, schon enorm helfen.
Und was sind jetzt für euch konkret die nächsten Schritte? Also du hast es schon ein bisschen erwähnt, ne? Ihr habt die Produktionsfläche ja auch erweitert. Ihr habt ja jetzt das Investment auch eingesammelt. Was steht jetzt für euch ganz konkret noch auf dem Plan bis Ende des Jahres?
Bis Ende des Jahres? Wir sind gerade, wie gesagt, mitten in der Kleinserienproduktion. Anfang nächsten Jahres geht die Großserienproduktion los. Dafür entwickeln wir jetzt seit 2 Monaten die nächste Produktversion von unserem Standardprodukt, von dem Voigtland Industrial, welcher unser Gewerbe- und Industriespeicher ist. Das heißt, da wird es jetzt dann im ersten Quartal nächstes Jahres eine 2.0-Version geben. Die soll dann die nächsten 2-3 Jahre produziert werden, wird also auch eine große Produktion optimiert, dass wir da wirklich mehrere tausend Schränke im Jahr produzieren können. Das steht gerade an, das ist quasi auf meiner Seite gerade zu tun. Dann die Kollegen aus der Produktion und dem Deployment, das heißt dem Aufbau beim Kunden, die sind gerade dabei, die ganzen Prozesse weiter zu optimieren. Das geht gerade sehr gut los. Langsam kommt es wirklich ins Rollen. Also wir haben zum Beispiel diese Woche 2 Batteriespeicher verbaut. Wir haben letzte Woche einen 200 Kilowattstunden Speicher verbaut. Also gerade geht das richtig ins Rollen. Das ist ziemlich cool zu sehen. Das heißt, Dieses Jahr ist so ein bisschen so, würde ich sagen, so ein Zwischenjahr, wo wir Prozesse optimieren, wo wir diese Transformation von einem Startup zu einem Scale-Up machen, zu einem wirklichen Unternehmen machen. Das steht gerade an. Wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen auch auf der größten Messe unserer Branche, also der Energiespeicher- und Solarbranche, präsentiert mit 80 Quadratmetern. Das heißt, wir waren wirklich auf Augenhöhe mit unseren größten Wettbewerbern. Und ich glaube, wir sind jetzt langsam auch in der Branche angekommen. Und ich glaube, man sieht uns auch nicht mehr als kleines Startup, sondern wirklich als Konkurrenz. Und das ist schon ziemlich cool. Und genau, im nächsten Jahr geht es dann wahrscheinlich weiter mit weiteren Produkten. Also wir wollen uns ein bisschen breiter aufstellen. Wir bieten aktuell einen Gewerbe- und Industriespeicher an, der 33 bis 1000 Kilowattstunden anbietet. Über einen Partner bieten wir auch den Voltfang Battery Block an, der dann bei einer Megawattstunde anfängt. Und nächstes Jahr soll dann noch der Voltfang Plus dazukommen. Der bietet dann 2 bis 4 Megawattstunden an. Das ist dann quasi ein Batteriespeicher in einem Containersystem. Wir wollen aber auch mehr verstärkt dann Richtung Batteriespeicher in Richtung der Ladeinfrastruktur gehen. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel Schnellladesäulen direkt in den Batteriespeicher mit einintegrieren und somit dem Netzausbau ein bisschen unterstützen, indem man ihn quasi nicht nötig macht, indem man den Ausbau von zum Beispiel Transformatoren, die Netzleistung erhöhen würden, vermeidet.
Ja, spannend. Also einiges auf der Agenda. Dann sage ich vielen lieben Dank, Lukas, für die Insights zu Voltfang und zu euren Plänen und drückt euch die Daumen, dass alles klappt, dass ihr eure Ziele soweit erreicht und hoffe natürlich, dass ihr da wirklich eine große Nummer werdet und einen wirklichen Unterschied macht für die Energiewende. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat die aktuelle Folge gefallen? Dann folg doch dem Science for Life Podcast und verpasse keine weiteren Folgen. Außerdem freuen wir uns, wenn du bei unseren anderen Kanälen, insbesondere auch auf LinkedIn vorbeischaust, Feedback mit uns teilst und uns natürlich auch gerne Inspiration gibst, was du beim nächsten Podcast hören möchtest. Bis bald!